So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch einmal der Skeptische Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Kurz Folge 6. Ja, und ich knüpfe jetzt direkt an die Kurzfolge 5 an. Weil in der Kurzfolge 5 kam ja so ein bisschen zu kurz, wie ich das eigentlich sehe. Ne? Das erinnert mich, aber das sage ich glaube ich jedes Mal. Ich habe mal in so einem damals mittelständisches Unternehmen gearbeitet, das als Student, ne, und als Schüler, das dann irgendwann an amerikanische Heuschrecke verkauft wurde und geschreddert wurde. Das Unternehmen gibt es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, da war der Oberboss, das war ja mal so ein richtiger Familienpatriarch, also so ein Firmenpatriarch, das gab es ja damals noch. Und der hatte eine Kolumne in der Firmenzeitschrift, ich sehe das so, ne. Ja, ich sehe das halt anders als dieses Traktat, wobei dieses Traktat natürlich auch deswegen besonders beklemmend ist, weil es ja die Wahrheit propagiert. Ne? Das wird ja als Schlagzeile veröffentlicht, so als wenn es nicht eine Meinung eines Theologen wäre oder so, oder die Meinung dieser, ist wohl eine Internetgemeinschaft, ne? Sondern die Wahrheit. Ne? Ja. Ich habe eine andere Wirklichkeitskonstruktion, ne? Also als dieses Traktat. Gut, und die weicht eigentlich in fast jedem Punkt ab. Aber ich werde jetzt die Strukturierung von diesem Traktat einfach mal übernehmen. Der Punkt 1, wo in diesem wunderbaren Traktat übrigens eine wirklich geradezu schreiend spießige mittelständische Idealfamilie mit übrigens zwei gesunden Kindern abgebildet ist. Was ja auch, naja, egal, lassen wir das. Gottes Plan. Gut, Gottes Plan. Ja, Gottes Plan. Was war der Plan? Das wissen wir natürlich nicht, ne? Also Gott verstehen zu wollen ist ein bisschen albern, ne? Weil das halt nicht geht und zwar prinzipiell nicht geht, ne? Gott ist uns halt, prinzipiell, in Teilbereichen geht es natürlich schon, da müssen wir aufpassen, aber ne, wir können Gott natürlich teilweise verstehen, aber in vielen Punkten halt auch nicht, ne? Das ist einfach, das sollte jedem klar sein. Das ist übrigens den Leuten, die dieses Traktat geschrieben haben, nicht klar. Ne? Also die glauben wirklich allen Ernstes, Gott vollständig verstanden zu haben. Es bleibt ja keine Frage ungeklärt. Nichts bleibt offen, ne? Nichts. Alles geklärt. Das ist natürlich eine unfassbare Hybris, ne? Also wer behauptet, Gott vollständig verstanden zu haben, hat die Kappe kaputt. Also es ist ja... ja... Okay, lassen wir das. Gottes Plan. Er hat diese Welt erschaffen. Ne, da bin ich ja d'accord mit diesen Leuten da. Und er hat sie nicht vollkommen erschaffen. Ja, das ist ja offensichtlich. Ne? Also diese Welt ist nicht vollkommen. Die ist außerordentlich unvollkommen. Sie ist... sie enthält Krankheiten, Leid, das natürliche Übel, ne? Das hat Gott mit erschaffen, zusammen mit der Welt hat er das natürliche Übel erschaffen. Warum? Wissen wir nicht, ne? Werden wir auch nicht wissen. Vielleicht kann das uns nach dem Tod erklären, vielleicht erklärt das uns auch nicht, das ist ja seine Sache. Und ja, fertig, ne? Also das ist die... Ich glaube da nicht an eine Version von Leibniz Beste aller Welten. Leibniz hat ja gesagt, dass Gott logisch keine bessere Welt erschaffen könnte. Aber das persönlich halte ich auch für einen solchen Versuch, das Unerklärliche erklären zu wollen. Ne? Das kann man auch argumentatorisch, wie ich finde, habe ich in vielen Diskussionen Atheisten zu Recht argumentieren hören, dass man sich schon, das ist ein Mangel an Fantasie, ne? Also ich könnte mir schon eine etwas bessere Welt, ne, vorstellen. Ne? Zum Beispiel hätte Gott ja auch, selbst wenn der Tod notwendig ist, eine Welt erschaffen können, in der die Menschen schnell und schmerzlos sterben, ne? Also, hätte er machen können, ne? Das ist ja nicht unlogisch. Aber wie gesagt, Leibniz' Versuch, die beste aller Welten, oder die logisch beste aller Welten, ist ein durchaus nobler und edler Versuch, das Unverständliche verständlich machen zu wollen. Wir müssen allerdings vor dieser Frage einfach kapitulieren, ne? Warum die Welt, warum Gott die Welt so erschaffen hat, wie er sie erschaffen hat, das bleibt uns natürlich unverschlossen, aber er hat sie so erschaffen. Ja, ist die Welt gut oder schlecht? Hat Gott eine gute oder eine schlechte Welt erschaffen? Müsst euch unbedingt nochmal einen TDC-Podcast anhören, die Folge, weil ich rede jetzt immer nur vom natürlichen Übel, ne? Das vom menschengemachten Übel, das gehört ja gar nicht für verantwortlich. Also, hat Gott eine gute oder eine schlechte Welt? Ja, das ist eine Frage der, die Frage ist einfach eine Entscheidung, ne? Also, ich entscheide mich, diese Welt als gut oder als schlecht zu bezeichnen. Ne? Warum ist das eine Entscheidung? Weil man das natürlich unmöglich irgendwo dran festmachen kann. Ne? Man kann ja Leid nicht gegen Glück aufwiegen. Ne? Man müsste jetzt empirisch weltweit alle Menschen über einen längeren Zeitraum beobachten und die Glücksmomente gegenüber das Leid irgendwie verrechnen und dann ein Endergebnis machen, ne? Das wird schwierig, ne? Nein, das ist natürlich unmöglich. Also empirisch oder irgendwie realistisch in Anführungsstrichen geht ja sowieso nicht, aber wir müssen uns also entscheiden. Ich bezeichne diese Welt als gut oder ich bezeichne sie als schlecht, ne? Ich mach's mir da ganz einfach. Da Gott diese Welt erschaffen hat und da Gott durch und durch gut ist, gehe ich einfach davon aus, dass diese Welt auch gut ist. Ne? Als Ganzes ist diese Welt gut. Ne? Ja, so einfach ist das. Diese Welt ist gut. Gott hat eine gute Welt erschaffen. Ja, damit ist Punkt 2 dieses unfassbaren Traktats, nämlich die Katastrophe, schon mal überflüssig, ne? So einer Katastrophe ist es halt nicht gekommen. Das Leiden, das natürliche Leiden, das Leiden des natürlichen Übels ist Gott gewollt. Ja. Gut. Ja, also keine Katastrophe. Allerdings ein Katastrophchen. Ne? Es gibt also jetzt zwei Dinge, die in Gottes Plan sozusagen dann doch ein bisschen schief gegangen, keine Ahnung, wie man das umschreiben soll. Also meiner Meinung nach geht das dann so weiter. Der Mensch entfernte sich immer weiter von Gott. Ne? Und Gott entfernte sich auch ein Stück weit von dem Menschen. Grund, die Unvollkommenheit des Menschen. Ne? Gott hat uns unvollkommen erschaffen, da wird er gute Gründe für gehabt haben, die wir auch nicht verstehen. Auf jeden Fall sind wir unvollkommen und viele, übrigens nicht alle, das sehe ich sehr individuell. Es wird immer Menschen gegeben haben, die in enger Verbindung zu Gott geliebt, geatmet, gelacht, gefreut, gelitten und gestorben sind. Ne? Aber es gibt halt auch Menschen, die sich von Gott entfernen, weil sie schreckliche Dinge erlebt haben, die sie nicht verarbeiten konnten. Oder weil sie halt einfach ein bisschen egozentrisch sind und deswegen sich selbst in den Mittelpunkt des Universums stellen. Also Gott hat festgestellt, gemerkt, keine Ahnung, der Mensch entfernt sich immer mehr von Gott und ich entferne mich auch von dem Menschen. Ne? Das liegt auch sicher daran, dass ein vollkommenes Lebewesen, allmächtig, allgütig, allliebend, den Menschen in seiner Unvollkommenheit und vor allen Dingen seiner Verletzlichkeit und Endlichkeit natürlich nicht vollständig verstehen kann. Ne, das geht nicht. Ja, und das war das Katastrophchen. Das ist aber nicht die Ursache oder hat irgendwie nichts mit dem Leiden und der Unvollkommenheit der Welt zu tun, sondern das ist eine Sache zwischen dem Menschen und Gott. So, dann würde ich den Punkt 3, den umschreiben, die mit die Rettung, ne? Nein, ich würde das nicht mit die Rettung umschreiben, weil es meiner Meinung nach nicht heilsnotwendig war und ist. Ich würde diesen Punkt mit das Versöhnungsangebot umschreiben, ne? Also das Versöhnungsangebot. Gott wurde vollständig, kompromisslos und ganz Mensch, ne? Gott ist ganz Mensch geworden, ne? Verletzlich, unvollkommen, endlich und sterblich und ja, kam halt auf die Erde. Warum? Als Versöhnungsangebot, ne? Gott wollte dem Menschen ein Angebot machen und ihm sagen, dass er ihn liebt, ne? Deswegen ist er ganz Mensch geworden. Er wollte dem Menschen nahe sein. Er wollte in der Mitte der Menschheit sein, ne? Er wollte sein wie der Mensch, ne? Und das war er ja dann auch, knapp 34 Jahre in Jesus Christus. Das Leben Jesu ist jetzt in seiner Gesamtheit wichtig, nicht wie dieses Traktat suggeriert, nur am Ende, ne? Quasi ist für dieses Traktat der Mensch ja nur, das Leben Jesus ist ja nur die letzten 15 Minuten interessant, ne? Also in dem Moment, wo, ja, die ganze Leiden, also die ganze Passion, aber das Leben Christi ist ja nicht nur die Passion, ne? Es ist sein ganzes Leben. Und da hat Mensch, Gott die Erfahrung gemacht, Mensch zu sein, ne? Ganz Mensch zu sein. Und deswegen können wir überhaupt mit ihm kommunizieren. Deswegen kann er uns überhaupt verstehen, ne? Das konnte er ja vorher halt nicht. Ja, also es ist nicht die Rettung, sondern das Versöhnungsangebot, ne? Ja, und die Passion Christi ist von Gott nicht geplant gewesen, ne? Also wie dieses Traktat suggeriert, dass das ein Plan Gottes war. Und damit ja die Leute, die Jesus gefoltert haben, quasi nur Ausführende Gottes, ne? Und Gott sich quasi selber gefoltert hat zur Sühne, ne? Das ist so ein, zu Recht von humanistischer Seite wird einem da vorgeworfen, dass man ein wenig masochistisch unterwegs ist, sondern ganz richtig dick, ne? So ist das nicht, sondern der Mensch hat halt freiwillig die Entscheidung gefällt, Jesus Christus hinzurichten, Menschen, ne? Nicht der Mensch als Ganzes. Das konnte Gott nicht planen und wissen, weil er ja dem Menschen die Willensfreiheit gegeben hat. Ne? Also das konnte Gott einfach nicht wissen. Das ist passiert, ne? Ohne dass Gott das gewollt hat. So wie Gott auch Auschwitz nicht gewollt hat, weil das ja eine Entscheidung des Menschen war. Aber Gott hat in seiner unglaublichen Weisheit und in seiner Fähigkeit aus Schlechtem Gutes zu machen, aus diesem Verbrechen des Menschen ein Versöhnungsangebot gemacht, ne? Also der Jesus am Kreuz ist eine Botschaft an den Menschen, vertraut mir, ne? Ich liebe euch, ne? Das ist ein Liebesbeweis Gottes, ne? Und Liebesbeweis ist bewusst sehr stark gewählt, weil an einen solchen Gott kann ich glauben, ne? An solchen Gott kann ich vertrauen, an solchen Gott kann ich lieben, ne? Das kann ich als Mensch. Muss ich nicht, ne? Ist jetzt nicht heilsnotwendig, aber kann ich und will ich, ne? Also ich jetzt als Individuum. Ja, das ist also die Geschichte von Jesus Christus in 3-4 Minuten. Ja, was hat das mit der Sünde, wenn man Sünde als Trennung von Gott definiert, und das tue ich ja, ich benutze das Wort Sünde nicht, da habe ich eine eigene Folge zu gemacht, der Begriff ist restlos verbrannt, ne? Aber wenn man Sünde jetzt mal für einen kurzen Moment verwendet, im Sinne von Trennung von Gott, ist die Passion Christi, das Leben Christi und die Passion Christi ein Angebot Gottes, diese Trennung aufzuheben, ne? Ein Versöhnungsangebot. Ja. Und das geht nur, weil Gott ganz Mensch geworden ist, ne? Motiv Liebe. Ja, irgendwas habe ich noch vergessen. Ja, und deswegen wird Gott uns am Tag des jüngsten Gerichtes auch mit sehr viel Verständnis begegnen, weil er ja um die Unvollkommenheit des Menschen weiß, ne? Also das in dem Sinne hat es auch was von Gnade, ne? Also er wird uns dann gnädiger behandeln, einfach weil er mal Mensch war und weiß, wie sich das so anfühlt, ne? Gut, das ist der Punkt, das Versöhnungsangebot, ne? So nenne ich mal Punkt 3. Ne, dieses Traktat hat das die Rettung genannt. Nee, das ist nicht die Rettung, das ist ein Versöhnungsangebot. Ne? Okay, jetzt bin ich am Ende des Westparks und muss mal eine Pause machen. So, mal 2 Mettbrötchen und eine Mettwurst gekauft. Ne? Braucht man ja als Lehrer, als man ja harte Arbeit, ne? Ehrlicher Lohn. Da muss man natürlich auch essen. Seht ihr auch so, ne? So, jetzt kommt als nächstes die Sensation. Hier in dem Traktat jetzt, ne? Ja, da stimme ich ja zu. Ne? Ziemliche Sensation. Jesus ist wieder auferstanden. Ja, allerdings bin ich jetzt in dem in der Interpretation der Auferstehung etwas anders unterwegs. Ne? Also, Jesus ist jetzt nicht wieder auferstanden, um zu sagen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Sondern er ist halt wieder auferstanden, um den Menschen zu zeigen, dass der Tod, ne? Um die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben, ne? Um diese Hoffnung unter die Menschheit zu bringen. Ne? Das ist einer der Gründe, warum Jesus Christus wieder auferstanden ist. Da gab es sicher vielleicht noch mehr. Ja, also, das ist schon ein unfassbares Wunder. Wird immer von den Evangelikalen natürlich, also das hat man der Passion Christi schon sehr angesehen. Das war natürlich nur ein Nebenaspekt, ne? Dieser Opfermythos, ne? Diese Sündenbock-Theologie, die ist natürlich, da ist die Passion, steht absolut im Mittelpunkt. Das Leben Jesu Christi interessiert ja auch nicht, ne? Die Auferstehung ist ja auch nur der Schlusspunkt der ganzen großartigen und fantastischen Geschichte. Ja, also die Überschrift, die Sensation, okay, die lassen wir mal gelten, das ist schon okay. Ja, das ist natürlich eine Sensation, ne? Gott ist wieder auferstanden, leiblich wieder auferstanden. Das mag ich natürlich auch den Evangelikalen, dass sie darauf bestehen und darauf bestehe ich ja auch, dass Gott leiblich wieder auferstanden ist, ne? Nicht als so ein alter Teil symbolisch oder so ein Quatsch, ne? Also da kotzen mich die Bultmannschen Schüler ja auch an, ne? Also in dem Punkt nehmen die Evangelikalen Gott schon ernst, aber in allen anderen Punkten nehmen sie ihn leider Gottes nicht besonders ernst, muss ich leider mal sagen. Scharf rügend, weil natürlich die Hybris, Gott verstanden zu haben, unfassbar ist. Ne? Also das ist wirklich Blasphemie. Ne? Gut, weiter geht's. Ihre Entscheidung. Ja, jetzt geht es mal los, ne? Also da bin ich natürlich total anderer Meinung, ne? Also es gibt nicht die eine Entscheidung. Es gibt eine Menge Entscheidungen, die Menschen so fällen, ne? Eine von diesen Entscheidungen ist, suche ich Gott, bin ich ihm nahe, versöhne ich mich mit Gott, ne? Das kann ich machen oder halt auch bleiben lassen. Die Freiheit hat Gott mir ja gegeben und die Freiheit ist total. Also Gott sanktioniert nicht die Entscheidung, es nicht zu tun, ne? Oder belohnt die Entscheidung, es zu tun. Das wäre auch eine merkwürdige Beziehung, ne? Eine Liebesbeziehung, wo mir der, den ich liebe, danach verspricht ewiges Leben, weil ich ihn liebe, ne? Das ist natürlich bizarr, ne? Also das ist ja keine Liebesbeziehung, das ist ja völlig irre, ne? Also das muss man sich in seinem ganzen Wahnsinn ja auch mal wirklich mal zu Gemüte führen, ne? Also Gott belohnt mich dafür, dass ich ihn liebe, ne? Also mit dem ewigen Leben, und bestraft mich mit ewiger Verdammnis, wenn ich es nicht tue. Das ist natürlich undenkbar. Aber natürlich trifft der Mensch Entscheidungen, das ist ja klar, ne? Und da geht es natürlich um Gut und Böse, ne? Also der Mensch muss im Laufe seines Lebens dafür entscheiden, ob er ein eher gutes oder ein eher böses Leben führt, ne? Das liegt in der Wahlfreiheit des Menschen und dafür muss er dann nach seinem Tod Rechenschaft ablegen, ne? Also das ist klar, ne? Und dann geht es dann so weiter. Also, Menschen entscheiden sich für das Gute oder für das Böse. Es gibt nach dem Tod die leibliche Wiederauferstehung, das göttliche Gericht, ne? Dort ist Jesus unser Verteidiger sozusagen. Jesus ist sozusagen nicht der, also ihr müsst euch das jetzt nicht wie ein Gericht mit Gott an, als Richter und Jesus als Verteidiger vorstellen, aber Jesus ist quasi der Teil, der weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Teil Gottes müsst ihr unbedingt nicht als Teil sehen, so wie so ein Stück von einer Torte, ne? Das ist ja eins, ne? Vorsicht, ne? Da müsst ihr die Begrifflichkeiten und das, was ist, natürlich schon sauber trennen. Also Jesus ist derjenige, der weiß, was das Menschsein ausmacht und was wir für Begrenzungen halt leider unterworfen sind. Naja, für diese Begrenzung ist aber Gott verantwortlich, ne? Also, es kommt nach der leiblichen Wiederauferstehung das göttliche Gericht. Dort werden wir dann gerichtet. Kein Erwachsener, außer weniger Ausnahmen, dürfte es schaffen, ohne eine Zeit im Fegefeuer und der Sühne sich damit Gott zu versöhnen. Ne? Also versöhnen tun sich letztendlich alle. Ne? Die Sühnezeit ist unterschiedlich. Ne? Es kommt eine Zeit im Fegefeuer, in der Gott Gerechtigkeit durch Sühne sozusagen ausübt. Ne? Also die Opfer. Also er muss ja Gerechtigkeit üben, ne? Und deswegen gibt es im Fegefeuer, ne? Eine Zeit der Sühne und der Läuterung, ne? Die natürlich für einen Josef Mengele etwas längere dauert, ja? Wahrscheinlich sogar ziemlich extrem lang, befürchte ich, für ihn jetzt. Aber nach dieser Zeit der Sühne gibt es dann halt die Versöhnung, ne? Ja, da geht es aber nur um die Taten, nicht um den Glauben. Ne? Es geht nur um die Taten, nicht um den Glauben. Der Glauben ist für die Ewigkeit völlig unerheblich. Ne? Jetzt könnten Christen natürlich argumentieren, ja, eine gewisse Nähe zu Gott führt auch zu einem anständigen Leben. Das glaube ich übrigens auch. Ne? Aber Atheisten können ja auch anständig leben. Das ist ja wirklich ultimativ bewiesen. Ne? Da müsst ihr nur mal die Biografie von Erich Mühsam durchlesen, der war definitiv Atheist und hat hochanständig gelebt. Und da gibt es natürlich auch massenhaft Beispiele. Ne? Also, es geht um die Taten, ne? Und nicht um den Glauben. Und diese Taten werden streng gerichtet. Also die Taten werden streng gerichtet, der Glauben ist für Gott völlig ohne Belang. Am Tag des jüngsten Gerichtes, ne? Okay, ja, das war's jetzt schon von mir wieder. Ich bin jetzt auch an der Schule, ihr hört die Hauptstraße. Ich bin ja an dieser neuen Zweigniederlassung, deswegen ist der Schulweg etwas länger geworden. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur- und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Kurz Folge 6. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, die Anregung oder Kritik habt, schickt mir doch einfach eine E-Mail an eilig-podcast.yahoo.de. eilig-podcast.yahoo.de, eilig-podcast.yahoo.de. Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüss, Sikorski.